Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, blicken wir nach vorne und zwar auf den Markt der Möglichkeiten rund um die Agenda 2030. Ursprünglich war der Markt der Möglichkeiten auf den 20. Mai geplant. Corona geschuldet wurde er auf den 30. Juli verlegt, also auf Freitag in einer Woche. Steigt auf dem Münsterplatz. An diesem Tag werden die Ulmer Organisationen dort auf dem Münsterplatz ihre Aktivitäten rund um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung präsentieren. Die Besucher sehen dort dann auch, wo und wie sie selbst aktiv werden können. Wer alles sich vorstellen wird, die Uhrzeiten und alles, was man wissen muss, erfahren wir aus kompetenter Hand in dieser Sendung heute. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, Petra Schmitz.
Hallo.
Ja, Petra, schön, dass du den Weg gefunden hast ins Radio Free FM Studio. Petra, erzähl doch mal ein bisschen über dich selber, wo du herkommst, was du so alles gemacht hast in deinem Leben und was du jetzt im Moment arbeitest und für wen.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ja, Petra Schmitz ist mein Name. Ich bin vom Agenda-Büro der Stadt Ulm und dort sind wir Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Ressourcenschonung und diese Themen gerne einsetzen möchten. Das mache ich jetzt schon ziemlich lange. Wir sind gegründet worden oder die lokale Agenda Ulm 21 als bürgerschaftliche Initiative, muss man eigentlich sagen, ist gegründet worden 1999 und dann hat man auch dieses Agenda-Büro bei der Stadt eingerichtet und so lange bin ich auch schon da und habe das mit aufgebaut. Diese Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien, Ressourcenschonung, die beschäftigen mich eigentlich schon immer. Also ich habe eigentlich auch ansonsten eigentlich mich immer schon beruflich mit diesen Themen beschäftigt und für mich ist es auch total schön, dass ich das in Ulm auch schon so lange machen darf und dass wir so viele tolle Partnerorganisationen auch inzwischen gefunden haben, dass wir bei der Stadt gute Ansprechpartner haben und dass wir einfach da toll zusammenarbeiten können an diesen Themen.
Hast du einen naturwissenschaftlichen Ansatz oder was hast du vorher gemacht?
Also ich bin studierte Physikerin und habe danach dann aber eigentlich auch gleich einen Einstieg gemacht zu dem Thema erneuerbare Energien. Ich war eine Zeit lang in Bonn in der Geschäftsstelle von der Europäischen Solarenergievereinigung. Wie der Name schon sagt, geht es da um Solarenergie und um erneuerbare Energien. Dann habe ich zwischendurch was zum Thema Umweltmanagementsysteme gemacht in der Unternehmensberatung. Das war auch eine ganz interessante und bereichernde Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, und dann kam auch schon irgendwann neben verschiedenen freiberuflichen Aktivitäten in dem Bereich die Stelle bei der Stadt.
Wo ist die Agenda oder das Agenda-Büro genau angesiedelt innerhalb der Stadt?
Wir sind direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt und unser Standort ist am Weinhof im Gebäude Weinhof 9. Da sind wir jetzt vor ziemlich genau einem Jahr übrigens, sind wir da umgezogen mitten in der Corona-Krise. Darum sage ich es auch nochmal ganz gerne, weil viele Leute das noch gar nicht wissen, glaube ich. Wir waren vorher in der Frauenstraße und haben da jetzt größere Räumlichkeiten, mehr Platz und können deswegen auch nochmal ganz anders agieren.
Dann habt ihr die Zeit richtig sinnvoll nutzen können.
Genau, dann haben wir uns jetzt warm gemacht sozusagen. Wir haben jetzt auch neuerdings eine Bundesfreiwilligendienststelle. Seit wir da hingezogen sind, haben wir Platz für sowas und können da auch noch jemanden unterbringen. Und da haben wir jetzt auch schon das erste halbe Jahr praktisch erfolgreich jemanden da gehabt, noch bis Ende Juli. Das war auch eine ganz tolle und schöne Erfahrung. Die Lilith, die war letzte Woche übrigens auch hier in der Sendung und hat über ihre Erfahrungen in ihrem Bundesfreiwilligendienst berichtet. Ja, genau. Und es war eine große Bereicherung, einfach auch so jemand ganz Junges dabei zu haben, die uns nochmal ganz andere Ideen und kreative Lösungen zum Teil auch vorgeschlagen hat.
Dann grüßen wir jetzt doch einfach deine Bufti, darf man so sagen, ja, oder?
Ich glaube, ja.
Also, ganz herzlich. Auf jeden Fall. Ich habe vorhin das Stichwort Agenda 2030 bemüht. Was steckt denn da so dahinter? Was bedeutet das?
Ja, da kann man jetzt natürlich eine Langfassung und eine Kurzfassung machen. Ich versuche mal, was einigermaßen kurz ist. Agenda 2030 wurde im Jahr 2015 in Paris verabschiedet von den UN-Mitgliedstaaten, die sich da geeinigt haben auf insgesamt 17 gemeinsame Ziele, um nachhaltige Entwicklung auf der Welt zu erreichen. Im Zentrum stehen Themen wie Armutsbekämpfung, Klimaschutz, Generationengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Gesundheit für alle Menschen und aus diesen grundsätzlichen Zielen leiten sich 17 Einzelziele ab, die auch nochmal alle Unterziele haben. Und diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals im Englischen, werden auch SDGs abgekürzt. Das sage ich jetzt, weil das ein Begriff ist, der manchen eher auch geläufig ist. Die 17 SDGs hört man immer mal wieder irgendwo zwischendurch. Die bilden sozusagen den Rahmen für unsere Aktivitäten, aber auch für ganz viele andere Organisationen in Ulm. Und im Grunde ist es eine Weiterentwicklung der Agenda 21, die schon 1992 auch auf so einer UN-Konferenz verabschiedet wurde. Und auf die geht praktisch diese lokale Agenda in Ulm zurück, also diese bürgerschaftliche Initiative. Das ist eine in der Zeit, in den 90er Jahren, haben sich in ganz vielen Städten solche lokalen Initiativen gegründet, um einfach diese Nachhaltigkeitsziele, die weltweiten, umzusetzen. Also daran sieht man, so lange ist es eigentlich schon ein Thema, eigentlich sogar noch viel länger. Es gab natürlich einen Vorlauf schon vor 1992. So lange geht's schon um Themen wie Klimaschutz, um Generationengerechtigkeit, um Armut auf der Welt und so weiter. Und natürlich kann man auch an verschiedenen Zahlen sehen, dass es da schon auch die eine oder andere Verbesserung gab. Aber wir sehen natürlich auch jetzt gerade an den Ereignissen, die wir jetzt letzte Woche zum Beispiel an diesen Hochwasserereignissen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, dass da noch lange nicht genug erreicht wurde, gerade im Bereich Klimaschutz, und dass wir da dringend noch dran weiterarbeiten müssen.
Ich erinnere mich an ein ganz dickes Buch, das hieß Global 2000. Ich glaube, es geht noch ein paar Jahre weiter in der Geschichte zurück. Also man wusste schon sehr früh, und Naturvölker haben ja auch schon lange Zeit gesagt, der weiße Mann, der macht da irgendwas falsch. Und plötzlich sind wir hier in Deutschland mittendrin. Über 160 Menschen sind gestorben letzte Woche, weil zu viel Wasser auf einen Schlag vom Himmel gefallen ist und der Boden konnte es nicht aufnehmen, die Kanalisation nicht, die Flüsse nicht. 2 Meter Rinnsal ist plötzlich 200 Meter breit. Und der Schlamm ist das Schlimmste, das Geröll, das nimmt alles mit.
Ja, also für mich war das auch sehr erschreckend. Einerseits haben wir es natürlich, die wir uns schon längere Zeit mit diesen Klimathemen beschäftigen, irgendwo ja kommen sehen. Und es war ja auch schon in anderen Ländern, waren die ein oder anderen Ereignisse schon zu beobachten, die direkt mit dem Klimawandel auch zu tun haben und Auswirkungen sind. Aber wenn das so direkt plötzlich vor der Haustüre passiert und die eigenen Landsleute betrifft, sage ich jetzt mal, dann ist das nochmal eine andere Nummer, finde ich. Und dann ist vor allen Dingen, wenn einem klar ist, dass das jetzt kein Einzelereignis bleiben wird, sondern dass es womöglich erst der Anfang ist. Wir haben ja gesehen, wenige Tage später ging es dann in Bayern nicht ganz so krass, aber auch mit schlimmen Hochwasserereignissen weiter in Österreich.
Grenzüberschreitend, also, ja, genau.
Das macht vor keiner Grenze Halt, so ist es. Und es ist wird verstärkt kommen die nächsten Jahre. Davon gehen die Klimaforscher und die Experten aus. Das müssen wir, glaube ich, dem müssen wir ins Auge sehen. Und da helfen auch keine Klimaanpassungsmaßnahmen. Wenn Dämme brechen und Flüsse über die Ufer treten, so schnell können wir, glaube ich, gar nicht höhere Dämme bauen oder unsere Keller bis unter die Decke abdichten und so weiter, wie womöglich diese Ereignisse jetzt zunehmen werden.
Wir werden, denke ich mal, am Freitag, den 30. Juli, auf dem Markt der Möglichkeiten am Münsterplatz sehr vieles erfahren von unterschiedlichen Gruppen. Diese Gruppen wollen wir alle nachher mal ein bisschen vorstellen, was die so im Einzelnen machen. Aber sag doch du, liebe Petra, mal ein bisschen was zu dem Markt der Möglichkeiten, wie sich der entwickelt hat, wann es den zum ersten Mal gab, was waren bisher die Highlights?
Ja, genau. Also das ist jetzt natürlich nach diesem vielen negativen Text, jetzt kommen wir jetzt mal zum Positiven. Der Markt der Möglichkeiten, der ja zeigen will, wie wir in Ulm aktiv sein können oder schon aktiv sind, um diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und der Markt der Möglichkeiten hätte eigentlich, du hast es vorhin schon erwähnt, schon am 20. Mai stattfinden sollen im Rahmen des kommunalen Klimakongresses, der landesweit stattgefunden hat und dieses Jahr in Ulm, also Ulm war dieses Jahr Gastgeberstadt. Und dann haben wir das aber aufgrund der hohen Inzidenzen und aufgrund der Vorkehrungen gegen Corona haben wir das dann abgesagt und verschoben. Und diese Form des Marktes der Möglichkeiten ist eigentlich der erste Aufschlag jetzt in der Richtung. Was wir schon hatten, das war in den 2010er Jahren bis 2012, meine ich, war der letzte. 2000er bis 2012 hatten wir einen Energietag auf dem Münsterplatz jedes Jahr. Das ging so ein bisschen in die Richtung. Da hatten wir ganz viele Organisationen da, die zu Energiethemen arbeiten, die zu Klimaschutzthemen auch arbeiten. Wir hatten aber auch Unternehmen da, die sich vorgestellt und präsentiert haben. Und das Motto war damals Energie zum Anfassen. Also uns war ganz wichtig, dass da viel passiert, wo die Menschen direkt anpacken können, was begreifen können im wahrsten Sinne des Wortes und einfach mitmachen können oder wirklich auch direkt erfahren, wo so ihre Möglichkeiten sind, selber was zu tun. Und daran wollen wir anknüpfen, das wollen wir auf diesem Markt der Möglichkeiten auch wieder so machen. Wir haben eigentlich jetzt ein paar Jahre lang solche Formate pausiert, weil wir das Gefühl hatten, durch die vielen Messen, die es gibt, also Haus und Heim und Garten und Garage oder wie sie alle heißen, da waren ja oft diese Themen eh schon präsent, ne? Gerade die Energiethemen, da ging es dann um Dämmung, um Sanierung, um Dachsanierung, um Solaranlagen auf dem Dach. Es gibt diese grüne Hausmesse einmal im Jahr in Neu-Ulm, wo diese Themen präsentiert werden. Drum haben wir dann uns ein Stück weit da rausgenommen, weil wir das ja gar nicht so professionell machen können. Wir sind ein kleines Büro. Wir organisieren sowas mit niedrigem Aufwand mit unseren Partnerorganisationen. Und jetzt wollen wir aber zum einen das Thema weiter aufmachen und nicht nur Energiethemen im Fokus haben, sondern eben diese ganze Palette der 17 Ziele der Agenda 2030. Und wir haben einfach auch das Gefühl, beziehungsweise das kriegen wir so zurückgemeldet von unseren ganzen Partnerorganisationen, da ist ein großes Bedürfnis einfach auch da, wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Es hat ja jetzt monatelang nicht viel stattfinden können. Alle oder viele von den Initiativen leben ja auch davon, dass da ein Austausch stattfindet mit den Menschen, dass man ins Gespräch kommt, Ideen gemeinsam weiterentwickelt und so. Und dem wollen wir eine Plattform geben und wollen einfach auch die Vielfalt von den Organisationen zeigen. Und wenn man diese SDGs sich mal anschaut, da ist ja wirklich, das, also man könnte sagen, es ist ein Blumenstrauß an Themen möglich, ja, weil diese 17 Ziele ja alle unsere Lebens- und Politikbereiche betreffen, automatisch. Alles, was wir tun, hat irgendwo einen Einfluss auf die Umwelt, auf die Atmosphäre, auf andere Menschen, hat soziale Auswirkungen, ob es politische Entscheidungen sind oder eigene Aktivitäten, die man macht. Und deswegen ist das natürlich ein super geeigneter Rahmen, um ein großes Spektrum in Ulm zeigen zu können, was es hier gibt.
Liebe Petra, wir haben uns gerade überlegt, sollen wir jetzt die 17 Ziele aus Paris nennen und dann die Organisationen zuordnen oder sollen wir es umgekehrt machen, sagen, angemeldet hat sich die und die Organisation und deren Themen sehen so und so aus. Und wir haben uns für letzteren Weg entschieden, weil wir da einfach mehr Boden unter die Füße bekommen und dann kann man sich auch am ehesten vorstellen, wer ist da und was bieten die an ihrem Stand und wo können die Kinder vielleicht schön basteln und Learning by Doing betreiben.
Ja, super, genau. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Ich habe die hier alle, ich habe natürlich einen Spickzettel, weil ich die nicht auswendig weiß. Die sind jetzt auch nicht geordnet. Also das ist jetzt keinerlei Priorisierung oder irgendwas damit verbunden, noch nicht mal alphabetisch.
Und es ist auch kein Laufplan. Weißt du theoretisch schon, wie die stehen, aber das ist auch völlig wurscht. Jeder kann von A nach B gehen, ohne Beschränkung. Es gibt keine Laufpfeile oder so.
Genau, das ist tatsächlich auch. Jeder kann zu dem Stand hingehen und jede, wo sie es am meisten interessiert. Und man muss sich auch nicht anmelden oder irgendwas, sondern es ist wie ein Markt eben einfach so gedacht. Und ich fange jetzt mal so an, wie ich mir hier, wie gesagt, völlig ohne Ordnung notiert habe. Da steht zum Beispiel der BUND mit drauf, der ja zum Thema unter anderem so Themen hat wie Artenschutz und Artenvielfalt oder auch Schutz von Wildtieren. Und das wäre zum Beispiel jetzt so ein typisches Thema, das würde zum Ziel 15 passen, Leben an Land. Da kann man sicherlich davon ausgehen, dass die was anbieten werden für Kinder zum Mitmachen. Das haben die eigentlich immer, wenn die auf solchen Veranstaltungen sind. Als nächstes habe ich den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, bei mir auf der Liste stehen. Wie der Name schon sagt, da geht es um Radfahren in der Stadt. Und das Thema Radfahren, das hat natürlich immer auch was mit Klimaschutz zu tun, weil es darum geht, die Menschen eher vom Autofahren weg und hin zu anderen Verkehrsträgern zu kriegen. Das wäre jetzt zum Beispiel typischerweise das Ziel, unter anderem das Ziel Nummer 11, da geht es um nachhaltige Stadtentwicklung. Also wie müssen wir unsere Stadt gestalten, dass sie fahrradfreundlich ist?
Genau, ich habe gerade schon gedacht, das ist ja eine Frage eigentlich an den Stadtplaner sozusagen, Gemeinderat, Baubürgermeister, dass man im Prinzip Infrastruktur schafft, sodass Fahrräder auch gut fahren können innerhalb der Stadt. Kann man dann auf dem Markt der Möglichkeiten dann auch ein Fahrrad irgendwie austesten oder links abbiegen mit Schulterblick nach hinten oder so? Oder geht es dann wirklich nur um das Planerische für die Stadt?
Also inhaltlich geht es sicherlich auch um das Planerische, aber was der ADFC meistens mitbringt, ist so eine Fahrradkodierungsgeschichte. Das heißt, man kann sein Fahrrad dort von denen kodieren lassen und dann listen lassen und dann ist es ein Stück weit besser gegen Diebstahl geschützt. Ob die das jetzt aber genau an dem Tag dabei haben, das will ich jetzt gar nicht versprechen. Könnte ich mir aber gut vorstellen.
Also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub.
Genau, Goodie. ADFC. Dann haben wir die Gruppe Divest Ulm. Das ist so eine Wortschöpfung. Da geht es um das Thema. Divestment ist schon so ein bisschen ein Begriff. Da geht es darum, seine Geldanlagen praktisch aus klimaschädlichen Anlagen rauszuziehen und lieber klimafreundlich zu investieren. Und die zeigen halt so ein bisschen auf, worauf man da achten muss und welche Angebote es da schon gibt.
Die können also schon vermitteln sozusagen, oder ist das jetzt mehr nur so theoretisch, ich lege dir was vor, eine Broschüre, da steht was drin, oder kann man da schon erste Investitionen tätigen?
Nee, also vermitteln tun sie nicht, das dürfen sie glaube ich auch gar nicht, aber die sind da sehr tief drin in dem Thema und können einfach gut erklären, zum Ersten, warum ist es überhaupt so wichtig? Auf welchen Ebenen gibt es da überhaupt Handlungsbedarf, sage ich jetzt mal. Das ist ja zum einen die private Ebene, aber natürlich kann man auch Unternehmen oder Banken oder auch Städten sogar empfehlen, leg doch dein Geld lieber klimafreundlich an. Um diese Themen wird es sicherlich gehen und dann eben auch eine Empfehlung, worauf kann ich selber achten und wie komme ich denn selber zu einer klimafreundlichen Geldanlage.
Da kann man ja richtig Macht ausüben, denn wo man das Geld anlegt, das ist gewichtig, sage ich mal.
Ja, das ist genau der Punkt, um den es geht. Das knüpft natürlich auch an so Ideen eben an, wenn man das Geld aus klimaschädlichen Anlagen rauszieht, da eben auch Druck aufzubauen, klimafreundlichere Systeme einzuführen zum Beispiel.
Das ist jetzt mehr was für die Erwachsenen.
Genau.
Und wie heißt nochmal die Station?
Das ist Divest-Ulm.
Divest-Ulm. Ich denke immer an investieren, wenn ich das Divest höre.
Genau, das ist das Gegenteil von investieren. Also divestieren im Sinne von
rausziehen.
Geld rausziehen aus klimaschädlichen.
Genau, aber eben dann woanders anlegen. Das ist ja das Entscheidende, dass man da eben auch plus, also positiv dann ein Ziel ansteuern kann.
Fördern kann.
Fördern kann,
genau. Ja. Ja, wenn wir jetzt vielleicht nochmal was für Kinder haben wollen, dann kann ich vielleicht unseren eigenen Stand erwähnen, ganz unbescheiden, vom Agenda-Büro und von der lokalen Agenda. Wir haben nämlich seit ein paar Jahren eine Energietour. Also sprich, das ist ein Pool an Energieexperimenten, wo man verschiedene Sachen selber ausprobieren kann und selber aktiv werden kann. Wir haben da zum Beispiel so ein Energiefahrrad. Da kann man sich draufsetzen und kann dann, indem man da tritt, meinetwegen Luftballons aufblasen oder ein kleines Bähnle fahren lassen. Das ist so die Erfahrung am eigenen Leib, wie viel körperliche Energie notwendig ist, um ganz einfache Dinge eigentlich zu betreiben. Ja.
Wieso hast du das jetzt auf Kinderbögen beschränkt? Das wird mir auch Spaß machen.
Ja, sehr gerne. Vorbeikommen. Das kann man aber in der Höhe verstellen, dieses Fahrrad. Also es dürfen ganz kleine und auch ganz große damit radeln und testen.
Sag mal, gibt es da noch keine Anwendungsgebiete, dass man sich so ein Gerät in den Keller stellt und da mal so seine Batterie ein bisschen auffüllt, wenn man sich abtrainieren will?
Ja, da gibt es tatsächlich, glaube ich, schon die ein oder anderen Ansätze. Es gab auch mal so eine ganz plakative Aktion. Ich meine, das war von Greenpeace, weiß es nicht mehr genau. Die haben, glaube ich, so ein Open-Air-Kino betrieben mal mit lauter solchen Energiefahrrädern. Aber es geht halt auch leider dann ziemlich schnell aus, wenn die Menschen erschöpft sind und nicht mehr weitertreten. Aber also das ist schon anstrengend.
Das trainiert jeden Tag ein paar Kilometer mehr. Und kleiner Tipp, möglichst mehrere so Fahrräder aufstellen auf dem Münsterplatz. Ich glaube, die sind eine gute Anlaufstation.
Das stimmt, genau. Das wäre ganz wichtig. Und was wir auch mitbringen wollen, je nach Wetter, wenn es sonnig ist, wir haben so einen Solarkocher. Das ist so ein Parabolspiegelkocher. Also Durchmesser, glaube ich, 1,20 Meter oder so. Also es ist schon ein imposantes Teil. Da stellt man in die Mitte einen Topf rein und durch diese Parabolspiegelform werden die Sonnenstrahlen dann optimal in dem Topf gebündelt und da kann man dann schon damit kochen oder Würstchen braten oder Tofu braten, haben wir auch schon gemacht.
Das ist die Weiterentwicklung vom Spiegelei, das ich auf meinem Autodach braten kann im Sommer.
Genau, das haben wir übrigens auch schon geschafft, Spiegelei braten. Das ist wirklich auch, kommt immer gut an, weil man halt echt was sehen kann und sehen kann, wie stark die Sonnenenergie ist.
Muss man da die Augen irgendwie schützen, wenn die Sonne da so konzentriert ankommen muss?
Wenn man nicht den Kopf direkt da reinlegt, wo der Topf eigentlich steht, kann nichts passieren. Weil das ist ja genau der Sinn und Zweck von diesem Parabolspiegel, dass der die Strahlen praktisch ungefähr in einem Punkt bündelt. Das heißt, idealerweise, du kriegst vielleicht mal den ein oder anderen Reflex, aber idealerweise passiert da gar nichts.
Alle schauen in den Topf, nur nicht Klaus. Der schaut raus.
Gut, dann muss ich mal gucken, ob wir einen Klaus dabei haben. Ich weiß es gar nicht.
Was habt ihr denn für Vegetables oder Ähnliches eingesammelt, die man da garen werden kann, tun sein, haben sollen?
Ja, das wird noch nicht verraten.
Lecker,
auf jeden
Fall.
Wir haben schon so ein paar Ideen, was wir ausprobieren wollen, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Auf alle Fälle wird es was Vegetarisches, weil es soll ja auch klimafreundlich in jeder Hinsicht sein. Und das ist ja inzwischen, glaube ich, auch hinreichend bekannt, dass natürlich Obst, Gemüse, alles, was irgendwo direkt praktisch gegessen werden kann, weniger Energie verbraucht in der Herstellung und in der Erzeugung, als wenn ich jetzt eine Kuh oder ein Schwein erstmal großziehen muss.
Ja, hat ja den ganz positiven Nebeneffekt, dass man wesentlich mehr Menschen ernähren kann, wenn man mehr vegetarisch isst, weniger Fleisch isst.
Genau, das hat viel das auch mit Flächenverbrauch zu tun.
Hat was mit Verhinderung von Hungersnöten zu tun, wobei natürlich da auch die Verteilungsproblematik eine Rolle spielt.
Genau, da sind wir dann schon zum Beispiel direkt beim Ziel Nummer 1 von diesen 17 SDGs. Das allererste Ziel ist keine Armut und das zweite Ziel ist kein Hunger. Also da sieht man schon auch, wie wichtig diese Ziele sind. Und alles hängt mit allem zusammen. Ja? Das hängt wieder direkt mit Klimaschutz zusammen, mit Ressourcenschonung, mit guter Ausnutzung von den Ressourcen, die wir haben, um möglichst viele Menschen ernähren zu können auf der Welt.
Also es gibt noch positive Ansätze und Hoffnung.
Auf jeden Fall.
Wenn man sieht, das Engagement, das da dahinter steckt. Und das wird jetzt hier wirklich auf den Boden gebracht. Da kann man hoffen, dass das Wetter auch gut mitmacht am 30.
Das hoffen wir auch. Also wir sind ausgerüstet mit Pavillons. Aber wenn es natürlich den ganzen Tag schüttet, dann macht es keinen Spaß. Da steht man dann alleine in seinem Pavillon rum. Das hoffen wir aber nicht. Wir sind da optimistisch.
Auf jeden Fall. Welche Uhrzeiten müssen wir uns denn oder dürfen wir uns notieren? Wann geht's los? Wie lange dauert's?
Um 14 Uhr geht's los und dann etwa bis 18 Uhr, je nachdem, wie dann der Ansturm ist. Wenn dann gerade so die richtig große Welle von interessierten Menschen kommt, dann machen wir auch noch ein bisschen länger.
Genau, solange die Zwiebeln nicht ausgehen.
Genau. Genau. Ja, was haben wir noch dabei? Wir haben das Sanierungsmobil Zukunft Altbau dabei. Das ist tatsächlich ein Lastwagen, der praktisch dann aufgeklappt wird und umgebaut wird zu einem Infomobil, wo man dann rein kann und auch verschiedene interaktive Sachen ausprobieren kann und sich über das Thema Sanierung informieren kann. Da ist dann auch unsere regionale Energieagentur hier aus Ulm mit dabei, die das, also die praktisch dann auch Beratungsgespräche da anbieten können. Natürlich auch auf entsprechend zeitlich begrenzt und so weiter.
Also ich denke, da ist dann auch die Innenstadtverdichtung wahrscheinlich ein Thema, dass man versucht, alte Gebäude wieder zu neuen Wohnungen umzufunktionieren und so.
Ja, jein, sage ich jetzt mal. Dieses Angebot richtet sich, glaube ich, schon hauptsächlich an, richtet sich sicherlich auch an Wohnungsträger, aber jetzt bei unserem Markt der Möglichkeiten geht es natürlich um Einzelpersonen, die entweder ein eigenes Haus haben, das sie sanieren möchten, oder in einer Eigentümergemeinschaft eine Wohnung haben oder so. Also das ist dann eher die Zielgruppe. Was kann so der Privatmensch tun, wenn er seinen Altbau saniert?
Was ja immer eine sinnvolle Sache ist, denn wenn die Leute zu Hause dann bleiben, dann stirbt sozusagen der Ortskern nicht aus, wenn die wegziehen und das Ding leer zurücklassen, dann gibt's oft niemanden, der da wieder einzieht.
Ja, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ist es Landflucht oder Stadtflucht, je nachdem aus welcher Richtung man, also wenn die Menschen quasi aus den Dörfern in die Stadt drücken, weil es da halt die Arbeitsplätze gibt und die bessere Infrastruktur. Da muss man dann eher schauen, dass man auf dem Land wieder eher gute Verhältnisse schafft und eine gute Nahversorgung und so weiter, dass die Menschen vor Ort bleiben. Und da gehört sicherlich auch dazu, dass die in vernünftig sanierten Häusern leben, klar.
Petra, wie geht unser Rundgang weiter, der, wie gesagt, jetzt nicht chronologisch dem entspricht, wie die Stände angeordnet sind, aber einfach vom Gedanklichen her. Was ist alles noch mit dabei?
Genau, also wir haben unter anderem zum Beispiel noch mit dabei die Parents and People for Future und auch die Psychologists for Future. Das sind diese verschiedenen Organisationen, die sich rund um die Fridays for Future gegründet haben, wo es dann eben auch um Klimaschutzthemen gehen wird. Wir haben die Arbeitsgemeinschaft Städtisches Gärtnern mit dabei. Also manche nennen es Urban Gardening. Die haben sich jetzt bewusst Städtisches Gärtnern genannt, einfach weil es da ja auch schöne deutsche Wörter für solche Sachen gibt. Und ich bin sicher, dass die, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich was mit Pflanzen machen werden.
Da fällt mir Bad Saulgau ein, Biodiversitätshauptstadt. Da ist ja der Stadtgärtner wirklich ein Vorreiter auf dem Gebiet. Da wird jeder Kreisverkehr mit Blühwiesen beglückt und da summt und brummt ganz ordentlich. Und es gibt ganz viele Störche in Bad Saulgau.
Das stimmt, ja, das ist bekannt. Bad Saulgau, dass die da schon sehr weit sind, aber auch in Ulm gibt es schon ganz viele solche Wildblumen, Blühstreifen und man tut auch, gerade wenn es darum geht, neue Bäume in der Stadt zu pflanzen, tut man viel dafür, dass das möglichst standortgerechte Bäume sind, die auch Bienenfutter bieten zum Beispiel. Also da achtet man schon sehr drauf und Ulm ist auch selbst in diesem Bündnis, kommunales Bündnis für Biodiversität heißt es, glaube ich. Da gibt es schon auch einige Maßnahmen, die da drinstecken und die auch so Zug um Zug umgesetzt werden in Ulm. Und es kombiniert sich natürlich dann gut. gut. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe bei der lokalen Agenda, diese Verknüpfung auch ein bisschen herzustellen zwischen dem, was die Stadt macht und dem, was in diesen ganzen Organisationen stattfindet, wo jeder Einzelne auch selber aufgerufen ist und jede Einzelne entweder da mitzumachen oder auch im eigenen Garten was umzusetzen. Und da gibt es natürlich dann auch Tipps hier von der AG Städtisches Gärtnern. Wie mache ich ein blühendes Paradies aus meinem Garten? Ganz schlimm sind ja diese Steinwüsten, die sich manche Menschen anlegen, weil sie meinen, das spart Arbeit. Das ist aber gar nicht so, weil früher oder später wächst in der wüstigsten Steinwüste trotzdem irgendein Unkraut, den man dann wieder irgendwie zu Leibe rücken muss. Also dann doch lieber eine gezähmte Wildnis, sage ich jetzt mal, die einigermaßen auch alleine zurechtkommt im Garten.
Blühwiese spart Arbeit. Einmal oben die Grasnarbe weg, dann vielleicht ein bisschen Sand rein, abmagern und Samen drauf, möglichst mehrjährig und standortgerechte Blumen reinmachen, vielleicht auch ein bisschen mit Sand vermischen, säen, andrücken oder anwalzen und fertig gießen, gut gießen. Dann kommt was. Und je nach Standort blüht die gleiche Mischung unterschiedlich dort. Da gelb, dort blau, rot, alles. Also man kann sich dann freuen und weiß noch gar nicht auf was, aber es wird auf jeden Fall nahrhaft sein für alle Wildbienen, die dann ja auch bei Regen und bei kühleren Temperaturen fliegen und dann natürlich nicht nur ernährt werden, sondern ja auch vielleicht dafür sorgen, dass irgendwo mal Apfelbäume und so bestäubt werden. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Genau, ja, dass Bienen ganz wichtig sind für die Landwirtschaft und für den Obstbau gerade, gell? Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Ja, was habe ich noch auf meiner Liste? Ich gucke gerade mal, wir haben die Technische Hochschule Ulm mit dabei. Unter anderem sind die seit, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Jahren Fair Trade University. Das heißt, nach bestimmten Kriterien werden die alle 2 Jahre, kriegen die so eine Urkunde, dass sie besonders aktiv sind in dem Bereich Fair Trade. Die haben zum Beispiel auch ganz viele Angebote für die Studierenden, wo die sich fortbilden können über dieses Thema. Und die stellen ihre Fairtrade-Aktivitäten vor, aber sie bringen auch, weil sie natürlich, da gibt es ja ganz viele verschiedene Fächer auch, die man da studieren kann, und die wollen natürlich auch so ein bisschen ihr Spektrum zeigen. Die bringen also ein elektrisch getriebenes Rennfahrzeug mit. Da sind wir alle schon ganz drauf gespannt. Das wird von den Studenten, von den Studierenden praktisch entwickelt und gebaut, und dann nehmen die da auch an Rennen damit teil.
Da freuen sich dann die kleineren Kleinen und die größeren Kleineren,
genau,
auch.
Wobei man es leider nicht ausprobieren darf an dem Tag, aber man darf sich es anschauen und auch mal Probe sitzen und so.
Aha, okay, also das gibt es dann auch so ein bisschen ein Rennen zwischen 2 so Fahrzeugen oder so?
Ja, am 30. Juli sicher nicht, aber die können bestimmt erzählen, wann und wo diese Rennen stattfinden. Vielleicht sind die ja mit Publikum, das weiß ich gar nicht genau. Wir haben das Landratsamt Alb-Donau mit dabei, und zwar haben die nämlich einen Fachdienst Landwirtschaft beziehungsweise eine Gruppe auch von Ernährungsfachfrauen, sind es glaube ich alles, die zum Beispiel auch in die Schulen reingehen und dort mit den Schülerinnen und Schülern zusammen Projekte machen zum Thema Ernährung, Kochkurse und Kochaktionen und sowas alles, und die stellen auch ihre Aktivitäten vor, und ich bin gespannt, die bringen bestimmt auch was mit, was interessant ist für Familien mit Kindern. Ich bin gespannt, was wir da zu sehen kriegen.
Learning by doing. Und es macht Spaß, das kann man sich merken, einprägen und immer wieder abrufen. Und da hat man was fürs Leben, wenn man dahin geht.
Ja, genau. Ja, und das, was uns wirklich auch wichtig ist mit der Veranstaltung, ist jetzt nicht nur quasi zu zeigen, was tun diese Organisationen alles, sondern eben auch zu animieren, selber mitzumachen, selber aktiv zu werden. Und es gibt so viele Alltagstipps, die man da mitnehmen kann, was man selbst im eigenen Alltag machen kann, um nachhaltiger zu sein, um nachhaltiger zu leben. Oder eben wirklich sich auch in einem von den Teams zu engagieren, die da unterwegs sind und auch auf politischer Ebene zum Teil arbeiten oder eben ganz praktische Dinge machen, kleine Gärten bewirtschaften oder wie auch immer.
Das Kontakte knüpfen ist ja auch immer auf solchen Anlässen natürlich regelmäßig möglich, und da freuen sich sicherlich die Organisationen auch drüber, wenn sie vielleicht auch Zuwachs bekommen.
Genau, das ist natürlich eine Idee dabei auch, ja. Ein bisschen Werbung für die eigenen Aktivitäten zu machen. Ja, genau, und da gibt's ja auch einiges Schönes, was man tun kann. Was zum Beispiel eine ganz neue Initiative ist und jetzt trotz Corona-Zeit relativ schnell gewachsen, wo man auch noch mitwirken kann, es ist das Haus der Nachhaltigkeit. Und diese Initiative möchte tatsächlich für Ulm und die Region irgendwann mal ein Haus haben, wo diese ganzen nachhaltigen Themen einen Ort finden, also sei es für Veranstaltungen, sei es um da Dinge ausprobieren zu können, um Workshops gemeinsam abzuhalten oder vielleicht auch einen kleinen Kaffeebetrieb, der mit nachhaltigen Produkten dann betrieben wird oder wie auch immer. Und die gibt's jetzt erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und obwohl alles immer online stattgefunden hat, ich bin selber auch immer wieder dabei bei den Treffen, ist diese Bewegung, muss man schon fast sagen, sehr schnell jetzt sehr stark geworden und auch sehr professionell aufgestellt und es hat natürlich auch Interesse dran, bekannter zu werden, Partnerorganisationen oder noch mehr Partnerorganisationen zu finden, die sich beteiligen an dieser Initiative und eben auch Menschen, die einfach mitmachen, denen das ein wichtiges Thema ist. Die werden also auch dabei sein. Dann haben wir dabei die Ingenieure ohne Grenzen. Und wir haben den VCD mit dabei. Das ist der Verkehrsclub Deutschland. Ganz am Anfang haben wir den Fahrradclub gehabt. Der VCD, Verkehrsclub Deutschland, sieht sich inhaltlich ein bisschen breiter aufgestellt. Die wollen also quasi alle Verkehrsträger bearbeiten, inhaltlich, sage ich jetzt mal, mit ihren Aktivitäten, aber mit dem Ziel natürlich umweltschonendere Mobilität zu erreichen in den Städten, auf den Dörfern, egal wo. Die sind deutschlandweit auch tätig und in Ulm gibt es eine Ortsgruppe, die sehr aktiv ist und die im Moment gerade sehr stark auch den Fokus auf dem Radverkehr haben und eng auch mit den anderen Organisationen hier zusammenarbeiten. Aber es geht zum Beispiel auch um die Frage sicherer Schulweg. Also wie muss der Schulweg gestaltet sein, damit die Kinder sicher dahin kommen? Wie müssen Ampelschaltungen sein, damit die sich sicher fühlen, wenn sie rübergehen? Gibt es vielleicht bauliche Dinge, die die Stadt verändern muss, um für mehr Sicherheit für die kleinen Fußgänger, aber natürlich auch für größere Fußgängerinnen und Fußgänger zu schaffen? Denn das ist natürlich nicht nur eine Art, sich fortzubewegen, die sehr umweltfreundlich ist, sondern natürlich auch gesund. Ja? Wenn ich viel zu Fuß gehe, tue ich schon mal was für Herz und Kreislauf.
Bewegung ist gesund und wenn man keinen Motor braucht, dann ist er auch umweltfreundlich. Haben wir noch weitere Anbieter oder sind wir durch? Ich habe es nicht ganz genau mitgezählt, aber ich habe so das Gefühl, sehr viele dieser Umweltziele aus Paris, 17 an der Zahl, sind da jetzt wirklich abgedeckt.
Die sind da abgebildet. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen aus den Augen verloren, aber wir können jetzt mal zum Beispiel, als Beispiel können wir, wer fehlt denn noch? Die GWÖ fehlt noch. Das ist die Gruppe Gemeinwohlökonomie Ulm. Das ist ein bisschen ein abstrakteres Thema. Da geht es aber darum, Unternehmen und auch Kommunen dafür zu gewinnen, dass sie das Gemeinwohl in ihren Fokus nehmen. Also nicht mehr Gewinnmaximierung oder Umsatzsteigerung, diese Themen, diese rein betriebswirtschaftlichen Themen, die ja bei vielen Unternehmen, auf die sich ausrichten in allem, was sie tun, sondern wirklich deutlich zu machen, ein Unternehmen ist immer auch dem Gemeinwohl verpflichtet und ist immer auch in der Pflicht, umweltschonend zu agieren, menschenfreundlich, sozialverträglich zu agieren, sowohl innerhalb der Organisation als auch nach außen hin. Das steht im Prinzip sogar es steht in unserer Landesverfassung.
Auch im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet.
Genau.
Da kann man natürlich auch nicht nur jetzt, sagen wir mal, für den Mieter, sondern eben auch für die Umwelt irgendwo vielleicht zunehmend Honig saugen, ja?
Genau, da kann man das ableiten im Grunde. Und die haben dieses Thema in den Fokus genommen und versuchen in Ulm auch Unternehmen zu gewinnen. 2 oder 3 haben sie, meine ich schon, die sich diesem Thema verschreiben und das einfach auch öffentlich machen, ne? Und öffentlich zeigen, wir sind da schon einen Schritt weiter.
Okay, also wir freuen uns auf Freitag, den 30. Juli, 14 bis 18 Uhr, Münsterplatz. Da sind diese Marktstände oder die Pavillons aufgebaut und man kann, wie wir gehört haben, mitmachen und zugucken und Kontakte knüpfen, Informationen einsammeln und braucht sich nicht anmelden. Wie ist es ansonsten mit AHA-Regeln? Das muss man Abstand vielleicht ein bisschen einhalten, aber wie ist es mit Masken und so?
Genau, also die Abstandsregeln gelten natürlich schon. Maskenpflicht gilt ja im Moment an der frischen Luft keine. Wir werden es davon abhängig machen, wie dann gerade die Regeln sind, beziehungsweise uns auch orientieren, denke ich, an dem Wochenmarkt zum Beispiel, wie die es machen. Und da, so werden wir das dann auch entsprechend ausschildern, damit unsere Besucherinnen und Besucher wissen, wo sie sich dran halten sollen, bitte.
Kann man im Internet noch ein bisschen Honig saugen für die Veranstaltung?
Ja, also wir sind gerade dran, das aufzubauen. Das Ganze ist ja so ein bisschen auch hauruckmäßig entstanden, weil wir es ja erst abgesagt haben. Dann haben wir relativ kurzfristig beschlossen, bevor womöglich im Herbst die Inzidenzen wieder hochgehen und die so viel schon angesprochene vierte Welle droht, machen wir jetzt einfach im Sommer noch eine Veranstaltung und versuchen einfach mit möglichst wenig Aufwand trotzdem möglichst viele Leute zu erreichen. Also das heißt, dass vieles einfach noch im Werden ist. In den nächsten Tagen wird es aber auf unserer Internetseite zu finden sein und wir werden es dann auch Stück für Stück befüllen mit dem, was die Organisationen genau anbieten. Und das findet man dann am einfachsten unter www.ulm-agenda21.de.
Ist es dann in Ziffern, die 21?
Genau. Und direkt nach dem Wort Agenda, ohne Punkt und Komma.
Was Sie machen können, liebe Hörer, Sie können über den Markt der Möglichkeiten laufen am Freitag, den 30. Juli von 14 bis um 18 Uhr. Und dort gibt es ganz viele Stände, die sehr viele von uns schon angesprochene Themen berücksichtigen und vorstellen. Praktisch wie theoretisch, man kann Kontakte knüpfen und Petra Schmitz vom Agenda-Büro ist zu Gast und hat jetzt noch ein paar Worte zur Klimawette für uns.
Ja, genau. Also vielen Dank, dass ich das hier auch nochmal einbringen darf, denn das liegt mir auch sehr am Herzen. Hat ja auch im Grunde mit diesen ganzen Aktivitäten rund um die SDGs, um die Agenda 2030 zu tun. Der ein oder die andere hat es vielleicht in der Zeitung gelesen. Letzte Woche hat die Klimawette bei uns in Ulm Station gemacht. Die sind gerade auf so einer Deutschlandtournee und radeln, ich glaube, in 100 Tagen 6000 Kilometer oder so ähnlich. Und besuchen verschiedene Kommunen, um sie praktisch zu gewinnen für diese Kampagne. Und da geht es darum, dass sie bis zur nächsten UN-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfinden wird, gerne 1 Million Menschen finden wollen in Deutschland, die bereit sind, 1 Tonne CO2 einzusparen bis dahin.
Pro Kopf allerdings, oder?
Pro Kopf, genau.
Sportlich.
Das ist sportlich, wenn man weiß, dass die Deutschen im Durchschnitt etwa 10 Tonnen, also plus minus, je nachdem, wer die Zahl veröffentlicht, schwankt es so ein bisschen, etwa 10 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Da ist dann aber auch alles mit dabei. Da ist der Verkehr mit dabei, da ist die Flugreise nach Ägypten mit dabei, da sind die Konsumgewohnheiten mit dabei, das Wohnen mit den Energieverbräuchen, das ist da praktisch alles mit reingerechnet.
Also von 10 Tonnen eine einsparen, das klingt möglich, doch, klingt gut.
Ja, das sind 10%, das sollte eigentlich machbar sein, gell? Das ist aber natürlich, läuft diese Kampagne schon eine Weile und wir sind jetzt erst letzte Woche aufgesprungen. Wir haben auch vorher noch gar nichts davon erfahren gehabt. Ich war aber gleich begeistert von der Idee, denn dahinter steckt praktisch die Botschaft, wir zeigen den Politikerinnen und Politikern, wir machen das jetzt schon mal. Also jetzt seid ihr dran. Ja? Jetzt guckt ihr, dass ihr in Glasgow gute Ergebnisse erreicht. Wir sind schon mal vorausgegangen und haben schon mal 1 Million Tonnen eingespart. Das ist die Theorie. Ob das wirklich gelingen wird mit der 1 Million? Nun ja, es ist eine Wette, die kann so oder so ausgehen. Wir haben in Ulm gesagt, wir nehmen diese Wette an, auch wenn es sicher schwierig sein wird, zumal eben nicht mehr so viel Zeit auch ist.
Alles, aber was man dafür tut, genau, ist gut.
So ist es.
Gell?
Und dabei sein ist alles. Ja. Und wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir wollen so viele Menschen wie möglich gewinnen, dass sie da mitmachen. Dafür registriert man sich auf der Website dieklimawette.de. Also zwischen die und Klimawette kein Punkt, sondern nur www.dieklimawette.de. Und da gibt es verschiedene Bausteine, was man da machen kann. Unter anderem kann man mit relativ wenigen kurzen Angaben seinen derzeitigen CO2-Ausstoß mal ermitteln, was man so pro Jahr ausstößt, und kann dann zwischen verschiedenen Maßnahmen auswählen, wo man sagt, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich das umsetze für mich. Und dann rechnet er dir automatisch aus, damit hast du jetzt so und so viel eingespart. Und bis 2040, wenn wir alle klimaneutral sein wollen, nach EU-Zielvorgaben, musst du noch pro Jahr so und so viel Tonnen einsparen. Und da realisiert man mal, was hinter diesen Zielen steckt, ja, was da wirklich erforderlich ist, um das zu erreichen. Ein wichtiges Standbein neben diesen eigenen Einsparungen, so hat es auch der Michael Billhardt, der Initiator, der letzte Woche in Ulm war, nochmal gesagt, ist, dass man auch kompensieren kann, seine CO2-Ausstoß, indem man Geld spendet, das dann irgendwo anders auf der Welt zum Beispiel für Aufforstungsprojekte verwendet wird. Ist ja auch so ein heiß diskutiertes Thema, ne, mit diesen Kompensationsmaßnahmen. Inwieweit ist das ein Ablasshandel und ein Freikaufen? Ich denke, das muss jeder auch so ein bisschen für sich selber entscheiden und jede, was ist mir selber tatsächlich möglich und wo sage ich, okay, ich muss mir jetzt hier muss jetzt halt was spenden, um meinen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Und das dritte, der dritte wichtige Punkt ist tatsächlich zu sagen, er nennt es, vergrößere deinen ökologischen Handabdruck, also den ökologischen Fußabdruck verkleinern, indem man die CO2-Emissionen reduziert, den Handabdruck vergrößern, indem man zeigt, was man tut, und indem man auch möglichst viele Menschen mitnimmt und begeistert im eigenen Umfeld von dieser Idee. Freunde, Freundinnen, Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz. Es gibt so viele Menschen, die vielleicht noch nicht so richtig den Draht gefunden haben zum Thema Klimaschutz und denen man vielleicht mit so ein paar Ideen, die man findet im Netz, auf die Sprünge helfen kann, sodass sie dann auch mitmachen.
Liebe Petra, ganz herzlichen Dank. Ein tolles Thema und wir wünschen viel Erfolg für den Markt der Möglichkeiten am 30.07.
Ja, super. Vielen Dank und danke für die Einladung vor allen Dingen.
Sehr gerne. Friedrich Hoch sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.